meine Mission ist, 1 Million mehr lächelnde Menschen im deutschsprachigen Raum am Arbeitsplatz.
Bäm. So, herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge hier im Podcast Next Level Leadership. Ich bin Julia Peters und alle 2 Wochen gibt es hier hoffentlich gute Inspiration für dich als Mensch, der etwas bewegen will. Und da richte ich mich vor allen Dingen an Führungskräfte, aber es ist mir tatsächlich relativ egal, ob du eine Führungskraft bist in einem Unternehmen, einem Großkonzern oder vielleicht sogar im Ehrenamt was bewegen willst. Heute habe ich mal wieder einen spannenden Gast bei mir und das ist Christian Konrad. Christian ist Unternehmer, er ist Autor, er ist Podcaster genauso wie ich und er ist Experte und wir werden uns gleich um das Thema magnetische Unternehmenskultur drehen. Herzlich willkommen Christian, schön, dass du da bist.
Danke Julia, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Magnetische Unternehmenskultur, das klingt ja fast schon magisch. Läufst du mit einem Zauberstab durch die Gegend oder was ist dein Geheimrezept? Worum geht's dabei eigentlich, Christian?
Also das ist mit dem magisch und magnetisch, da erinnere ich mich noch, wo ich mein Buch geschrieben habe, da habe ich immer erstmal gefragt, was die Leute zuerst assoziieren. Und es gibt ziemlich viele Leute, die mit magnetisch auch magisch assoziieren. Und wenn man so ein bisschen zurückdenkt, vielleicht als Kind oder im Physikunterricht, wo man so mit Magneten irgendwas gemacht habe, da haben die ja was Magisches, ne? Also dieses, dass da plötzlich irgendwie solche Muster entstehen, wenn man also Sägespäne, Metallspäne ausbreitet, ne? Oder ja, dass die einen abstoßen, die anderen, ne, bei den Brio-Eisenbahnen. Also da ist definitiv was Magisches dabei. Auf der anderen Seite ist natürlich die Anziehungskraft, die magnetische Anziehungskraft, auch ein physikalisches Phänomen. Und was ich damit meine, warum das Bild, ist, dass Unternehmen, die Mitarbeiter und Kunden anziehen, die zu ihnen passen, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist.
Ja.
Also man kann abstoßen und man kann anziehen.
Genau.
Und die Idee ist halt, dass ich die Mitarbeiter anziehe, die zu mir passen, ne, die dazu führen, dass wir zusammen eigentlich genau das erreichen, was wir erreichen wollen. Und umgekehrt bei oder parallel dazu bei Kunden, das ist genauso, ne, dass ich die Kunden anziehe und dass die nicht angezogen werden und dann wieder weggehen, sondern dass sie bleiben.
Genau. Und das fand ich im Vorfeld auch so spannend, als wir in Kontakt gekommen sind. Ich versuche ja immer auch den Bezug zum Thema Next Level Leadership herzustellen. Also was ist eigentlich das Next Level dabei? Ja, ich glaube, die alte Mentalität, das ist so dieses klassische Hire and Fire. Ich suche mir Leute und wenn ich sie nicht mehr brauche, dann schmeiße ich sie raus. Mhm. Und damit sind ja Kosten und Aufwand verbunden und du gehst dann ganz anderen Weg. Also du sagst Retention statt Recruiting. Das klingt jetzt irgendwie einfach und ich finde, es ist doch irgendwie radikal anders. Wie bist du darauf gekommen, dich auf das Thema zu setzen und damit ja erfolgreich zu werden?
Also wenn ich ganz weit zurückgehe, dann geht das im Grunde ein Jahr vor meiner beruflichen Start zurück. Ich habe im Jahr 1991, als ich in der Uni Mannheim studiert habe, habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen, der von Marketing zwischen Theorie und Praxis organisiert wurde und der hieß, oder da konnte man Praktika gewinnen und ich wollte unbedingt das Praktikum bei der Lufthansa in New York gewinnen und deswegen habe ich gesagt, okay, ich schreibe da jetzt einen Aufsatz, egal über welches Thema, aber das Thema war Unternehmenskultur, Marketingstrategie zum Unternehmenserfolg.
Ja.
Und dazu muss man wissen, dass ich Volkswirtschaft studiert habe, ich habe fast überhaupt gar keine BWL-Fächer gemacht, ich habe Personal habe ich gemacht und sonst nichts. Ja, das war's. Und ich wollte aber unbedingt das Marketing und deswegen habe ich das gemacht und habe auch diesen Preis gewonnen. Und das war meine erste Auseinandersetzung mit dem Thema Unternehmenskultur. So bin ich dann auch, so habe ich dann auch meine Marketingkarriere gestartet und habe dann 2 Unternehmenskulturen kennengelernt. Ich war einerseits bei Unilever und dann war ich bei Kellogg's, Frühstücksflocken. Und dort habe ich insbesondere, da war ich länger, da war ich also bei Unilever war ich 3 Jahre und bei Kellogg's war ich 8,5 Jahre. Und da habe ich sozusagen alle Marketingfunktionen durchgemacht und war der Marketingdirektor für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und mein Chef die letzten 4 Jahre, also die Hälfte der Zeit eigentlich, war jemand, der für mich zu einem Vorbild geworden ist für Führung. Das war ein radikaler Paradigmenwechsel, als der kam. Da habe ich dann gemerkt, da habe ich das erste Mal selber als Vorgesetzter von einem Team, erstmal war ich mag, aber habe ich so ein Team gehabt und dann war ich Bereichsleiter, aber insbesondere schon, als ich dieses Team hatte und er ungefähr ein halbes Jahr da war, habe ich festgestellt, dass die Qualität der Bewerbung zugenommen haben. Und das war Ende der 90er Jahre, da gab es noch kein Social Media etc. Und das ging alles über Headhunter und über Word of Mouth und über Gerüchte. Aber interessant war, wir sind magnetischer geworden, als wir da
Ja.
eine andere, als ein anderer Wind bei uns geweht hat. Und das ging sogar ziemlich schnell. Wirklich so, dass man gemerkt hat, okay, halbe, dreiviertel Jahr und die Qualität und Quantität der Bewerbung für Produktmanager, was ich da meistens rekrutiert habe, die sind besser geworden.
Das heißt, ihr habt auf einmal leichter Menschen einstellen können. Haben die dann was im Bewerbungsgespräch gesagt oder war es einfach die Menge der Unterlagen oder die Art der Profile? Wie hat sich das konkret
Naja, es war
bemerkbar
einfach,
gemacht?
also ja, es waren halt eher Leute, wo ich gesagt habe, die würde ich gerne einstellen.
Ja.
Ne? Also es war eine bessere Passung da. Es haben sich einfach, ich würde sagen, es haben sich bessere Leute, also besser im Sinne von Passung, es haben sich bessere Leute beworben. Und das war ausschließlich deswegen, weil sich das so rumgesprochen hat, da weht ein anderer Wind bei denen und da kann man sich bewerben.
Und wie war dieser andere Wind? Wie würdest du das heute beschreiben? Du hast ja gesagt, das war ein Paradigmenwechsel irgendwie mit diesem neuen
Ja, der Paradigme,
Vorgesetzten.
also es gibt so verschiedene Dinge, aber es gibt im Grunde so zwei Zitate, die ich eigentlich immer bringe von ihm. Das eine war, dass er sich am Anfang als er den Job übernommen hat als Geschäftsführer, würde man heute sagen, Town Hall einberufen. Das gab's aber noch nicht den Begriff und das hatten wir auch noch nie gehabt. Alle wurden in den größten Meetingraum zusammengerufen und
Das
er
war in
hat
den 90ern noch was
erklärt,
Besonderes, ja.
naja, es war komplett erstmal schon mal ganz erstaunlich. Und dann hat er uns erzählt, was seine Führungsgrundsätze sind. Und das war auch schon ganz erstaunlich, weil das kannten wir so nicht, dass jemand Führungsgrundsätze hat. Und der Satz, der bei mir hängen geblieben ist, und ich glaube, der auch so einen Paradigmenwechsel im Grunde ausgelöst hat in der Organisation, war, dass er sagt, wenn ich mit jemandem arbeite, dann gebe ich immer 100% Vertrauen. Und nur wenn das Vertrauen missbraucht wird, ziehe ich ab. Und da waren natürlich alle erstmal ganz skeptisch, weil das gab es bei uns nicht. Ne? Es gab maximal 20% Vertrauen, wenn man Glück hatte. Und er hat das aber voll durchgezogen. Es gab so ein paar, die Fehlschluss draus gezogen haben, dass er jetzt ein Softie ist. Also, dass er das mit dem Abziehen nicht so ernst meint, hat er durchaus ernst gemeint. Also, wer ihn verarscht hat, der war raus. Aber das hat natürlich das Vertrauen wertvoll gemacht. Und
Ja.
so hat das einen riesen, riesen Unterschied gemacht. Und ich glaube, dass Kulturen, in denen hohes Vertrauen herrscht, in der Organisation, dass die erstens erfolgreicher sind, aber zweitens eben auch attraktiver sind für Mitarbeiter, die halt auch tatsächlich ihr Bestes geben wollen, ne?
Ja. Wie ist dann
Das
dein Weg verlaufen von dieser Station von damals dazu, dass du heute tatsächlich ja, mit dem Thema Vertrauen unterwegs bist, magnetische Unternehmenskultur beibringst, vermittelst.
also das, die Zeit als Führungskraft in der Konsumgüterindustrie war meine erste berufliche Phase und die zweite war die unternehmerische Phase, wo ich selber ein Unternehmen gegründet habe und aufgebaut habe, eine Unternehmensberatung im Bereich Nachhaltigkeit. Und in der Zeit habe ich nebenbei angefangen, Führungskräftetrainings zu machen. Das war quasi mein Hobby. Das war so eher so ein Hobby, was ich nebenbei gemacht habe. Mein Geschäftspartner hat immer gesagt, nicht mehr als 30 Tage. Und so habe ich das gemacht. Manchmal war es ein bisschen mehr, aber. Und dann bin ich 2015 zu dem Schluss gekommen, dass ich das eigentlich gerne vollzeitig machen möchte. Also das ist mit der Beratung alles schön und gut und Nachhaltigkeit ein tolles Thema. Ich möchte aber lieber mit Menschen arbeiten und ich möchte auch schneller Ergebnisse sehen. Also ich möchte gerne Veränderungsprozesse. Also mir haben auch die Trainings dann irgendwann nicht mehr so gut gefallen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute so ein Training machen, da sind sie alle total begeistert, lernen auch ganz viel und eine Woche später haben sie es alle wieder vergessen.
Ja,
also,
das ist leider.
Das ist jetzt natürlich ein bisschen, es stimmt nicht ganz. Also es gibt auch, ich habe immer noch Kontakt zu vielen Leuten, die bei mir ein Training gemacht haben und die ich jetzt sozusagen auch noch mit denen ich auch jetzt noch im Austausch bin, da ist schon was hängen geblieben. Gleichzeitig hat man nicht diese, es ist eher so eine Intervention, als dass es ein Prozess ist, in dem Veränderung passieren darf. Ne?
Ja.
Und so bin ich dann über die letzten 10 Jahre dazu gekommen, also eigentlich eher so über die letzten 5 Jahre dazu gekommen, dass ich gesagt habe, vor 6 Jahren habe ich mein Buch geschrieben. Das war so der Startschuss, das Buch. Aber das Buch war im Grunde eher so ein konzeptioneller Grund, also so ein Grundsatzpapier. Ja? Und ich war da immer noch nicht, für mich immer noch nicht konkret genug und habe dann einen Ansatz entwickelt, mit dem tatsächlich Veränderungen in die Richtung, die ich für wichtig halte, nämlich die emotionale Verbundenheit zu stärken, wirkt. Ne? Also das nennt sich Engagement Booster und das ist ein Prozess, der über mindestens ein Jahr geht, um diese emotionale Verbundenheit in der Organisation zu stärken.
Ja. Das finde ich ein unheimlich spannendes Thema und da haben wir tatsächlich auch was gemeinsam. Ich habe auch mal mit Trainings angefangen und mittlerweile ist das ja echt rechnerisch auch belegt. Ne? Also man weiß, dass am zweiten Tag nach so einem Training 80% des Gelernten eigentlich schon wieder weg ist. Und irgendwie, man geht energetisiert raus oder viele Teilnehmende gehen energetisiert raus und sagen, wow, jetzt habe ich was ganz Tolles erfahren. Und dann ist es aber ganz schnell weg und da ging es mir ähnlich wie dir zu sagen, nee, es geht eigentlich mehr um Prozesse. Mhm. Es geht eigentlich mehr darum, längerfristig dran zu bleiben, um wirklich was, ich meine, das ist ja wie beim Garten. Ja, beim Garten machst du ja auch nicht einmal ein bisschen Samen in die Erde und machst einmal Wasser drüber und gehst wieder, sondern ein Gärtner ist länger mit seinem Garten, ne, zugange. Und so empfinde ich unsere Arbeit tatsächlich auch im weitesten Sinne. Du hast vorhin schon das Stichwort Engagement genannt an der Stelle. Es geht um Vertrauen. Was ist die Mission, Christian? Wofür trittst du an?
Meine Mission ist, 1 Million mehr lächelnde Menschen im deutschsprachigen Raum am Arbeitsplatz bis 2035.
Das ist doch mal was.
So, und die messe ich auch.
Ja.
Ja, also es klingt ja, wie misst du denn das? Wie misst du denn
wie
lächelnde
misst
Menschen?
Erzähl mal.
Ne? Also wie misst du denn das? Ja. Und ich nutze als Messung für Engagement nutze ich ein ganz einfaches Tool, den Net Promoter Score. Im Grunde ist das der Kniff, dass ich sage, naja, Mitarbeiter sind Kunden für das Produkt Arbeitsplatz und ich messe die Kundenzufriedenheit. Also an sich ist der Net Promoter Score ein Maß für Kundenzufriedenheit. Wie wahrscheinlich ist, dass sie die Lufthansa oder XY oder das Hotel, in dem sie waren, Bekannten weiterempfehlen. Man kann das mit den Freunden, Bekannten kann man auch weglassen. Einfach weiterempfehlen. Es geht um die Empfehlung.
Ja.
Und das Ganze ist auf einer 10er-Skala und die lächelnden Menschen sind die Leute, die von so einem Bereich unter 9 auf einen 9 oder 10 kommen. Und da sagen ja viele Leute in Deutschland, sagen sie es gerade, ich gebe nie eine 9 oder eine 10. So, ne?
Ja. Aus Prinzip
da
nicht.
Da sehen wir schon mal das Problem. Ne? Weil was die nicht zulassen, ist eine emotionale Verbundenheit. Wenn ich eine 9 oder 10 gebe, ist das ein Zeichen dafür, dass ich eine emotionale Verbundenheit. Und 10 ist nochmal viel besser als 9. Gibt's dann auch nicht, kann man dann auch sagen. Aber das ist das Entscheidende. Also Leute, die vorher eher unzufrieden waren, die nennt man in dem Net Promoter System Detraktoren. Das sind Leute, die unter 7, die also 6 oder weniger geben. Die sind unzufrieden. Die haben irgendein psychologisches Grundbedürfnis massiv gestört. Irgendeine Grundleistung des Arbeitsplatzes ist nicht erfüllt.
Ja.
Das muss kein Mobbing sein. Das kann einfach Überforderung sein. Es kann sein, dass sie einfach unzufrieden sind mit der Führungskraft, dass sie sich nicht gesehen fühlen. Was auch immer. Die 7 und 8er, die sind die, die man landläufig dann für zufrieden hält. Aber die haben eine niedrige emotionale Verbundenheit. Die sagen sich, ob ich jetzt hier arbeite oder woanders, ist eigentlich egal, es ist ganz okay. Aber wenn einer um die Ecke kommt mit 500 Euro mehr, dann bin ich weg. Also das sind die Fluktuationstreiber. Das sind die, die gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man herausfindet, aha, wie sieht's denn bei mir aus im Unternehmen, wenn man es nicht weiß, und dass man sich dann überlegt, was müssen wir tun, damit mehr Leute Neuner und Zehner werden? Und das fragen wir dann ja auch. Dann fragen wir halt die Neuner und Zehner, was hat dazu geführt, dass du mir eine 9 oder 10, dass du uns eine 9 oder 10 gegeben hast, da kriege ich die Stärken raus. Und die Stärken, die kann ich dann stärken.
Ja.
Der Weg zur Exzellenz ist immer Stärken, Stärken.
Und die anderen haben gefragt,
was müssten wir tun, damit du uns eine 9 oder 10 gibst? Dass, also damit du so happy bist, dass du auch lächelnd zum Arbeitsplatz gehen würdest. Und dann kommen ganz viele Punkte, wo man dann dran arbeiten kann.
Ja. Also für diejenigen, die jetzt mit dem Net Promoter Score vielleicht noch nicht vertraut sind, wobei das ja inzwischen tatsächlich ein Standardinstrument auch fast schon geworden ist, ist letztendlich eine Skalenfrage, ne? Die sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass du uns als Arbeitgeber weiterempfiehlst? 0, ich glaube, gibt's gar nicht. Also du kannst nur von 1 bis 10 antworten und 10 ist ja absolut sofort jederzeit und deswegen und 1 eben nicht. Und deswegen reden wir jetzt über 7, 8, 9 und 10. Genau an der Stelle. Ich habe die Zahlen jetzt gerade gar nicht so ganz genau im Kopf, aber so richtig toll ist es ja in Deutschland nicht bestellt um die Mitarbeiterzufriedenheit im weitesten Sinne oder wie viel emotional gebundene sind. Ich habe irgendwie eine Zahl von, ich glaube, nur 15% oder 17% im Kopf, die wirklich in der Ebene 9 und 10 sind.
Ist schlimmer, also ist tatsächlich ist
noch schlimmer.
Schlimmer
tatsächlich.
Also da, Gallup hat eine andere Methodik, aber man kann das in etwa, man kann das vergleichen. Ja, also dass diejenigen, die bei Gallup highly engaged sind, entsprechen ungefähr den Promotoren. Und das ist von 24 auf 23, von 14 auf 9% gesunken. Das heißt,
das ist ja unglaublich. Das heißt, unter 10% aller
10%.
Menschen sind eigentlich nicht so zufrieden am Arbeitsplatz, dass sie sagen, diesen Arbeitgeber würde ich weiterempfehlen. Was läuft denn da falsch in diesem System? Haben wir irgendeine Ausfahrt verpasst? Wie würdest du das erklären?
Also ich glaube, es gibt einen ganz starken Faktor, das ist der Faktor Wertschätzung. Es gibt eine andere Untersuchung, die sagt, dass 45% aller derjenigen, die ihren Arbeitsplatz kündigen, aufgrund mangelnder Wertschätzung durch den Vorgesetzten kündigen. Das heißt, es hat ganz viel mit Führung zu tun. Also du bist sozusagen auch voll auf dem Thema, weil ich glaube, dass ein ganz großer Teil von dem, dass dieses Engagement niedrig ist, einfach mit schlechter Führung zu tun hat. Also schlecht ist immer so ein moralisches Ding, ne? Also eine Führung, die nicht hilfreich ist, ne? Not useful, ja?
Ja.
Um das mal weniger bewerten zu sagen. Die macht den Job einfach nicht. Und da geht's ja gar nicht darum, dass man den Leuten sagt, wo sie lang gehen soll, wo es lang geht. Das ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern es ist eher, dass man, also meine Lieblingsdefinition von Führung stammt von Stephen Covey und der sagt, Führungskräfte müssen eigentlich nur 2 Dinge tun. Das erste ist sich selbst führen und das zweite ist anderen helfen, sich selbst zu führen. Das ist die Aufgabe, das ist der Job. Und wenn ich das mache, dann werde ich ganz viele lächelnde Menschen produzieren.
Ja.
Das ist ja nämlich auch gar nicht so einfach, weil beides ist eine Herausforderung. Sich selbst führen ist eine Herausforderung und anderen helfen, sich selbst zu führen, das ist auch eine Herausforderung.
Ja. Und sich selbst so zu führen, dass nachher ein Lächeln übrig bleibt, ist ja schon mal die erste große Herausforderung. Ne?
Also da muss ich ja erstmal selber lächeln. Ne?
Ja.
Naja, und, aber das ist ein Riesenthema, weil auch ich habe neulich, hatte ich einfach den Impuls gesagt, ich würde gerne, ist jetzt leider noch nicht passiert, aber ich würde gerne ein Interview im Handelsblatt geben zum Thema, müssen wir mehr arbeiten? Ich glaube, das geht komplett an der Realität vorbei. Wir müssen nicht
Herrlich,
mehr
oder?
Arbeiten,
ja.
Sondern wir müssen anders arbeiten. Und wir müssen vor allen Dingen so arbeiten, dass die Leute gerne arbeiten. Wenn die Leute gerne arbeiten, dann werden wir mit unserer Produktivität kein Problem haben.
Ja.
Also wenn wir das Level an Engagement von USA hätten, mit 33%, wenn die Leute jetzt nicht USA hören möchten, dann geht doch nach Rumänien, da ist auch bei über 30%. Ja, dann würde es bei uns anders aussehen.
Ganz anders laufen, ne?
Und dann würden
und
wir über andere
auch
Themen
so,
sprechen.
Und das finde ich auch so fatal an dieser Diskussion. Also es geht für mich immer ganz schnell in so eine Richtung, ich sage es jetzt mal übertrieben, entweder wir sind nett miteinander oder wir bringen ein Ergebnis. Also ich weiß noch, ne, ich bin auch in den 90ern, habe ich angefangen zu arbeiten und da war emotionale Themen im Job Da hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das war eher unprofessionell und die faktische Führung lag vorne. Also über Zielsteuerung, was sind deine nächsten Themen? Ne? So dieses, das ganze Menschliche hat keine Rolle gespielt. Und bis jetzt habe ich immer so den Eindruck, dass viele Führungskräfte da was verwechseln, dass sie sagen, naja, wenn ich den Mensch zu sehr betrachte vor allen Dingen, dann ist das ja kontraproduktiv fürs Ergebnis nachher. Und letztendlich, und das finde ich jetzt auch spannend bei diesem ganzen Thema Retention und Engagement, das lässt sich ja auch in Euros ausdrücken, wie viel Geld ich dadurch verliere, wenn ich mich nicht um diese menschlichen Themen kümmere.
Das ist dramatisch, ne? Also ich habe so einen Rechner gebaut mit meinem Team, ne, wo man ausrechnen kann, was kostet mich das? Weil ich glaube, dass der betriebswirtschaftliche Angang ein unheimlich wichtiger ist.
Auf alle Fälle,
das,
ja.
Das große Problem dabei ist, das sind alles Opportunitätskosten, mit Ausnahme der Rekrutierungskosten. Das heißt, sie stehen nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber nehmen wir mal das Beispiel Fluktuation. Ne? Wenn man genau hinguckt, und deswegen, also ich habe große Lust, mit CFOs und solchen Leuten und Controllern in die Diskussion einzusteigen. Ne? Weil die haben einfach nicht die ausreichenden Controlling-Instrumente, um das gut abzubilden. Aber Fluktuation ist ein gutes Beispiel. Es kündigt eine Person. So, dann passiert erstmal Folgendes. Bevor sie kündigt, geht die Produktivität schon runter. Ist ja logisch. Die Leute kündigen ja, weil sie irgendwie
keine Lust mehr, genau.
So, und dann
Dienst nach kündigen Vorschrift.
Sie. Und 4 bis 6 Wochen, da wird man wahrscheinlich noch optimistisch sein, ja. Sagen wir mal, 2 Monate vorher geht die Produktivität runter. Nehmen wir mal an, die geht so schleichend runter, aber sie ist im Durchschnitt dann nur noch irgendwie zwischen 50% und 70%.
Ja.
So, das sind Kosten. Ne? Dann dauert es mindestens 70 Tage, bis ich eine neue Person gefunden habe, aber das ist so ein Durchschnittswert. In vielen Bereichen dauert das ja deutlich länger. Also mit langen Kündigungsfristen und so weiter und so fort. Was passiert in der Zeit? In der Zeit müssen andere die Arbeit machen. Das heißt, sie können ihre Arbeit weniger machen. Das kostet. Und dann wird die Person eingestellt, die neue Person. Wie lange braucht es? Die Frage, die ich dann immer stelle, wie lange braucht es, bis die Person das, den Output liefert, den die Person, die gegangen ist, geliefert hat. So, das ist natürlich von bis. Ne? Wenn ich jetzt einen Facharbeiter an einer CNC-Maschine habe, dann dauert das vielleicht 4 Wochen. Wenn ich aber jetzt einen Vertriebler habe, dann dauert das vielleicht 2 Jahre. Warum? Weil der muss ja die Beziehung wieder aufbauen. Oder jemand, der komplexe Projekte entwickelt. Also je höher die Komplexität im Job, desto länger dauert es. Und da genau hinzugucken, sollte man tun. Ne? Also ich sage dann immer Leuten, die es nicht kapieren, sage ich, die kennen doch den Unterschied zwischen Hunting und Farming, oder? Sie sind doch Vertriebler, Sie wissen doch.
Jagen Hunting und Anbau, Farming, genau. Ne?
Was ist denn betriebswirtschaftlich sinnvoller, Hunting oder Farming?
Ja.
Und wenn Sie das jetzt nicht beantworten können, ne? Also man, natürlich ist die Antwort immer beides. Ja, ich mache ja auch beides. Also natürlich beides. Aber wo habe ich die höhere Marge? Dann ist es immer beim Farming. So, und das ist genauso bei Mitarbeitern. Und wenn ich dann feststelle, dass so ein Mitarbeiter, dass es 1,5 Jahre dauert, bis ich den ersetzt habe, effektiv ersetzt habe. Und ich habe noch das ganze Thema Wissensverlust habe ich überhaupt nicht mit drin. Dann kommt es da, dann welchen Wert setzen Sie denn an? Und dann sage ich ja mal, mindestens müssten Sie doch den Umsatz pro Mitarbeiter ansetzen.
Ja.
Weil die Kosten ansetzen ist doch völliger Käse. Ich stelle doch keinen Mitarbeiter ein, damit der mir 0 Marge bringt.
Ja.
Also wenn ich den Umsatz pro Mitarbeiter nicht sagen will, dann macht 2,5-facher der Kosten, die mich der Mitarbeiter brutto kostet. Nicht den Bruttolohn, sondern Bruttogehaltskosten plus Lohnnebenkosten. Und das ist in der Regel in größeren Unternehmen zwischen 30% und 50%.
Ja.
Also ein Mitarbeiter, der 100.000 Euro kostet für die einfache Rechnung, muss ich mindestens mal 250.000 Euro ansetzen, mal 1,5. Ne? Ja, da sind wir bei 375.000 Euro für eine Person.
Und das sind ja Summen, Das sind ja Summen, das ist ja echt schon. Und das finde ich so kurzsichtig ganz oft. Ne? Du sagtest vorhin dieses Hunting, Farming, was bringt mehr Marge als Farming? Mhm. Also da sind wir wieder beim Gartenbild. Also ich baue etwas an und angenommen, du hast eine gute Pflanze, einen Baum, der schon viele Jahre trägt, gutes Obst trägt, den willst du gut versorgen und du kannst nicht einfach einen Baum mal umhacken und neu pflanzen und erwarten, dass da sofort wieder was Neues kommt. Ja? Was macht das?
Super
was glaubst
Bild.
du?
Super Bild. Ja.
Ja, das ist, also tatsächlich finde ich, kann man da in der
Weiß
Natur
ja jeder,
immer
der
ganz
meinen
gute Anleihen.
Apfelbaum
Kann man
bepflanzt
ganz
hat, also
gute
so ein
Anleihen
alter
nehmen.
30-jähriger Apfelbaum, was der so trägt, ne?
Ja.
Da brauchst du
Und
ewig für.
ich finde gerade beim Thema Anbau, also wenn man jetzt noch mehr in Richtung Unternehmen geht und Unternehmen, die auch langfristig am Markt sind, da kommt mir auch immer dieses, wenn wirklich so Obstbauern sind oder Olivenbauern oder so, die pflanzen ja auch Bäume an, von denen sie selber nicht unbedingt was haben, sondern erst die nächste Generation. Was macht das so schwer oder was glaubst du, was wäre so eine Erste-Hilfemaßnahme für eine betroffene Unternehmenskultur? Was würdest du einer Führungskraft oder einem Geschäftsführer empfehlen, wer da vielleicht anders vorgeht? Was sind Ansatzpunkte? Ihr habt ja ein Modell entwickelt.
Also der Ansatzpunkt ist erstmal, also ich nehme nicht das Bild des Gartens, sondern ich nehme das Bild des Fitnessstudios. Ne? Das ist meine Metapher. Ich
Auch
sag,
gut.
Du möchtest gerne oder Sie möchten gerne vorankommen mit Ihrem Unternehmen. Jetzt nehmen wir mal die Metapher, Sie würden jetzt sich ein sportliches Ziel setzen. Ich sage immer nicht abnehmen, weil das ist irgendwie so negativ und da gibt's, das ist häufig auch so unnachhaltig. Aber nehmen wir mal an, Sie wollen 2 Kilo Muskelmasse aufbauen in den nächsten 12 Monaten. Was müssen Sie tun? Sie müssen erstmal messen, wo stehe ich heute? Ansonsten macht das mit dem Ziel auch gar keinen Sinn. Ne? Also Körperanalyse, da kriegt man dann raus, wie viel hat man im Arm, in dem anderen Arm oder in den Beinen und so weiter und so fort. Muskelanteil, Wasseranteil und so weiter und so fort. Habe ich eine gute Diagnose und dann habe ich normalerweise, wenn ich es clever angehe und wirklich ernst meine, habe ich einen Personal Trainer, mit dem ich dann zusammensitze und gucke mir das an. Und dann sagt der aus seiner Erfahrung, naja, das mit den 2 Kilo, das ist vielleicht machbar, allerdings wirst du was ändern müssen. Ne? So wie du bisher trainiert hast und gemacht hast, wird das nichts werden, sonst hättest du die 2 Kilo ja heute schon. Also, erste Element ist Messen, zweites Element ist Gewohnheiten. Ne? Also ich muss etwas im Verhalten ändern. Also mein Ansatz ist ein verhaltensorientierter Ansatz. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, dass man auch an den Rahmenbedingungen was tut. Hundertprozentig. Ne? Ist absolut wichtig. Aber wenn man nicht, aber die Rahmenbedingung ist so ein bisschen die Wahl des Fitnessstudios, die Wahl der Geräte, die Wahl des Trainers. Das sind alles so Dinge, die kann ich entscheiden. Aber da passiert erstmal noch nichts. Also es passiert erstmal noch keine Veränderung. Nur weil ich jetzt ein geiles Fitnessstudio habe, werde ich keine Muskeln aufbauen.
Das kennen wir alle sehr gut.
Ne? Sondern das Entscheidende ist, dass ich da hingehe.
Ja.
Es gibt ja auch Leute, die machen das einfach nur zu Hause und kriegen es auch hin. Also das ist ja im Grunde nur, das, was ich anbiete, ist nur ein Weg. Ich möchte überhaupt nicht behaupten, dass es andere Wege gibt. Aber es gibt keinen Weg, also es gibt keine Abkürzung, wo man einfach irgendwie über Nürnberger Trichter sagt, jetzt gibt es hier so ein Wundermittel und innerhalb von 3 Monaten haben sie ihre Unternehmenskultur auf ein hohes Engagement-Level gebracht und sind deswegen magnetisch. Das geht nicht. Das heißt, das dritte Element ist, ein Prozess. Es ist unbedingt ein Prozess, auf den ich mich einlassen muss, wo ich eine Entscheidung treffen muss und kriegen ja alle schon mal gleich so, wenn ich dann befrage, dann muss ich ja auch was tun. Ja, stimmt, musst du.
Ne? Könnte ein schlechtes Ergebnis kommen.
Also wer A sagt, muss B sagen. Ne? Das heißt, man sollte sich das schon gut überlegen, ob man überhaupt diesen Weg geht, weil es wird von einem verlangt, dass man dann auch was tut. Aber das ist ja der Grund, warum ich dann, wenn Unternehmen das mit mir machen, warum ich die dann begleite, weil ich dann diesen Prozess steuere und dann sage, dann haben wir jetzt die Ergebnisse, setzen wir uns Ziele und dann gucken wir uns an, was wir auch für Maßnahmen. Also es gibt so 2 Dinge, die ich tue. Einerseits Verhalten ändern im Sinne von, was ich tagtäglich tue und dann Verhalten ändern, indem ich einen rollierenden Prozess aufbaue, der kontinuierlichen Verbesserung meiner Unternehmenskultur. Das ist so ein bisschen wie auf dem Berg steigen. Ich mache ja auch nicht über einen Sprung, ich springe ja nicht auf den Berg, sondern ich gehe Schritt für Schritt auf den Berg. Das heißt am besten, ich mache das Schritt für Schritt. Kleine Maßnahmen, die Prioritäten adressieren. Die kriege ich alle raus durch die Befragung. Ich weiß genau, was meine Prioritäten sind. Ich weiß, wo ich hin möchte. Und ich habe einen Plan. Aber wenn ich dann nicht regelmäßig jeden Tag, und deswegen Fitnessstudio als Beispiel, da kommt es darauf an, dass ich jeden Tag und jede Woche etwas tue. Und dann entstehen Gewohnheiten. Und wer das mal gemacht hat, der merkt irgendwie nach einem halben Jahr, ich muss gar nicht mehr diszipliniert ins Fitnessstudio gehen, sondern mein Körper wünscht sich das. Und da gibt es einen richtigen Druck, dass man sagt, ich möchte heute Morgen gerne ins Fitnessstudio. Mir fehlt sonst was, wenn ich das nicht tue.
Genau.
Ich mache das mittlerweile überall. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich finde immer irgendwo ein Studio, wo ich morgens früh hin kann.
Ja. So, was sind denn das für Verhaltensweisen? Also bleiben wir wirklich mal bei dem Ansatz, der auf die einzelne Führungskraft bezogen. Also großes Unternehmen, Prozesse, da gibt es ja ganz viel, was man machen kann. Aber jetzt wirklich die einzelne Führungskraft. Welche Eigenschaften, welche Verhaltensweisen würdest du denn empfehlen? Woran sollen die üben, damit wirklich sowas wie eine magnetische Wirkung einer Führungskraft entsteht? Also wenn ich gerne zur magnetischen Führungskraft werden wollte, was würdest du mir raten?
Also ich würde raten, anzufangen mit einem, ich sag mal, das ist eine Gewohnheit, aber es ist eigentlich ich habe jetzt neulich mit einem Kollegen gesprochen, einem australischen Kollegen, der sagte, Gewohnheiten ist alles schön und gut, aber es sind eigentlich Skills, es sind Fähigkeiten. Das macht das auch so ein bisschen, eigentlich, glaube ich, ein bisschen zugänglicher. Man kann das als Skill lernen. Und die erste Skill, die erste Fähigkeit, die man lernt, ist, ich nenne das Verbinden zuhören. Also so zuhören, dass eine Verbindung zwischen mir und meinem Gegenüber passiert. In dem Fall, wenn ich jetzt der Vorgesetzte bin, zwischen mir und meinen Mitarbeitenden. Und das ist natürlich das ist im Grunde nur eine Überschrift.
Ja.
Weil darunter sind ganz viele Microskills. Ne? Also da gibt es ganz viel zu lernen. Das klingt jetzt alles so banal, zuhören, so what, ja. Aber wir haben ein riesen Zuhördefizit in der gesamten Gesellschaft.
Definitiv.
Ja, und wenn ich dieses und das und am Arbeitsplatz sowieso, ne? Weil wir haben so die Gewohnheit zuzuhören mit der Intention zu antworten oder Probleme zu lösen. Und das müssen wir erstmal ausblenden. Antworten, Probleme lösen ist erstmal nicht, sondern es geht einfach nur darum, die Verbindung zu stärken. Und dann was dann rausploppt, sind super betriebswirtschaftlich. Das erste, was passiert, ist, es reduziert die Anzahl der Missverständnisse. Und damit kann ich schon mal das komplette Programm, was wenn ich das jetzt mache, wenn man es mit mir macht, nur durch das Verhindern der Reduktion der Missverständnisse finanziert sich das komplette Programm. Unter Garantie. Also, ach Mensch, stimmt. Ja. Hatte ich vor einem Jahr. Da waren Vorgesetzte und Mitarbeiterin, bei denen habe ich nichts weiter gemacht, als hab moderierte Zuhörsessions gemacht mit denen. Ne. Da muss man da irgendwas drüber schreiben, das nennt das dann Mediation. Ne. Aber im Grunde sind moderierte Zuhörsessions. Dann haben die innerhalb von 2 Stunden festgestellt, wir haben uns seit 4 Jahren missverstanden. Deswegen liegen wir seit 4 Jahren im Clinch.
Wahnsinn, ne? Was das Reibungsverluste
sind. Was für ein Wahnsinn, ja? Und was für ein Stress. Das ist doch auch, ist ja auch unschön, ist ja auch nicht angenehm, ne? Aber nur, also 4,5 Jahre Stress durch 2,5 Stunden vernünftiges Zuhören, hinhören, hinschauen, mal nicht nur die eigene Stimme hören, sondern auch die andere Person hören. Zack, aufgelöst.
Wahnsinn.
So, das ist Nummer 1. Ne? Und das bringt übrigens auch das Vertrauen nach oben, weil wenn ich, das weiß jeder kann das spüren. Wenn mir jemand zuhört und ich fühle mich verstanden, dann geht bei mir eine Tür auf. Ne? Dann gehen die ganzen Schotten runter, geht die Tür auf und ich erzähle, was wirklich Sache ist. Und das braucht es halt auch im Job. Ne? Es werden falsche Entscheidungen getroffen. Wenn wir nicht die Fakten auf den Tisch packen, weil wir irgendwie Angst haben, und dann fängt das an politisch und könnte vielleicht so. Ne? Also wenn man das alles wegtut, weil das Vertrauen jetzt da ist, dann kommen wir auf den Punkt und dann kommen wir zu Entscheidungen und dann kommen wir auch zu vernünftigen Ideen und dann kommen wir auch zu Konvergenz und dann geht das Vertrauen hoch, Kosten gehen runter, Geschwindigkeit der Umsetzung geht hoch. So, zweiter Punkt, zweite Gewohnheit, nenne ich positive Bestärkung. Das ist nicht das gleiche wie Lob. Lob hat einen schlechten Ruf und mit Recht, weil Lob macht abhängig. Und ich möchte ja eigentlich, als Führungskraft möchte ich ja meinen Mitarbeitern helfen, sich selbst zu führen. Das heißt, wenn ich ihnen einfach nur sage, ey, gut gemacht, so, bringt nichts. Das kann man bei kleinen Kindern gut ausprobieren. Wenn man denen einfach nur sagt, oh, das hast du aber toll gemacht, dann sind die meistens ganz enttäuscht, weil was signalisiert das eigentlich? Gar kein Interesse. Wenn du die aber fragst, boah, das ist ja spannend, du hast ja so einen geilen Turm gebaut, wie hast du den gebaut? Ja, also wie hast du denn diesen Turm gebaut? Das ist ja irre. Dann fangen die an zu erzählen. Ja?
Und das ist das, was alles, du positive Bestärkung nennst auch.
Und das ist positive Bestärkung. Ne? Also ich sage, ja, ich bin beeindruckt von dem Turm. Da ist ja die Frage, was ist das Bedürfnis? Ne? Der Kernansatz hinter positiver Bestärkung ist, ich muss wissen, was ich bestärke. Und in der Regel gibt es irgendein psychologisches Bedürfnis, was der Mitarbeitenden hat. Bei diesem Kind ist es Selbstwirksamkeit. Mhm. Ganz häufig ist es aber Sicherheit bei Mitarbeitern.
Hatte ich ganz praktisch, können wir es direkt mal überlegen. Ich hatte heute Morgen Vorgespräch für ein Führungsfeedback tatsächlich. Also da geht es um, ich arbeite eben auch in Verwaltung, da ging es um eine Amtsleitung, die sich ganz strukturierten Führungsfeedback hat geben lassen. Mhm. Und da geht es jetzt, was die insgesamt üben, ist tatsächlich das Thema verbindliche Zusammenarbeit, vor allem das Thema Delegieren. Also, dass ich mehr Vertrauen schenke da hinein, dass meine Mitarbeitenden ihre Dinge selber entscheiden. So. Und dann wäre ja das Thema, machen wir es mal praktisch, was wäre ein Feedback, mit dem ich positiv bestärke, dass jemand es geschafft hat, tatsächlich eine Entscheidung selbst zu treffen und damit nicht mehr zu mir zu kommen, um eine Entscheidung zu bekommen als Vorgesetzter?
Ja, indem ich beobachte, was passiert ist und ich im Grunde das wiedergebe, was passiert ist. Also, Herr Müller oder Frau Meier, ich habe Folgendes beobachtet. Sie haben das und das und das gemacht. Und das hat aus meiner Sicht folgende Wirkung gehabt. Ne? Und aus diesem Grund finde ich, dass Sie das genau so gemacht haben, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise ich hoffe, dass Sie es auch so gemacht haben, wie Sie sich es vorstellen. Ja. Also ich werde sehr konkret und ich beschreibe, was ich beobachte.
Ja.
Was das dann macht, ist, das zeigt der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter, dass sie wirksam sind in der Art und Weise, wie sie Verantwortung übernommen haben.
Ja, also jetzt in dem Fall mit meinem Praxisbeispiel könnte es sowas sein wie, Frau Meier, mir ist aufgefallen, Sie kommen deutlich weniger mit größeren Entscheidungen zu mir oder sind weniger zu mir gekommen in den letzten 3 Monaten. Mhm. Gleichzeitig haben Sie diesen tollen Projektabschluss geschafft. Wie haben Sie das denn gemacht?
Genau.
Was ist denn jetzt anders
erzählen
als
Sie mir
vorher?
Doch mal, wie Sie da eigentlich hingekommen sind.
Ja,
und dann ist das eine Reflexion, wo die Person selber lernt, was sie gerade selber gemacht hat. Weil manches hat sie vielleicht total reflektiert gemacht, manches hat sie vielleicht aus dem Bauch raus gemacht. Ne?
Ja.
Und als Führungskraft kriege ich dann eine super Reflexion mit ihr zusammen hin und stärke sie, ne? Stärke ihre Selbstwirksamkeit, aber ich stärke eben auch ihre Kompetenz, jetzt so ein Projekt selbstständig zu führen oder alleine. Und das ist ja ein Prozess des Loslassens.
Ja. Und was ich daran so spannend finde, ist, das lässt sich ja überall leben. Ne? Also ich habe ja auch immer wieder das Thema Ehrenamt hier, ne? Vereinsführung. Ich bin jetzt selber im Vorsitz von einem Verein tätig und so. Und diese Art des Feedbacks, auch mit Kindern. Ich habe ja hier Teenager, 15 und fast 18-Jährige. Da ist ja auch nicht mehr einfach nur so, ich mache mal eine Ansage. Also das Prinzip der positiven Bestärkung können wir, glaube ich, sehr breit einsetzen.
Das können wir sehr breit einsetzen. Und das Wichtige daran ist, das ist eben nicht one size fits all. Das ist also nicht für jeden das Gleiche. Wenn ich jetzt ich mache das also ich sage, es gibt grundsätzlich 3 Formen. Das eine ist Dank, das andere ist Rückenstärken, das dritte ist Dank, Rückenstärkung und jetzt stehe ich selber auf dem Schlauch.
Kommt gleich.
Egal, also drei ganz einfache Arten und dann gucken wir uns an, die 3 Bereiche im Net Promoter Score. Wir haben dann die Detraktoren. Das sind meistens welche, wo eine Unsicherheit da ist. Also wenn Leute sich auch destruktiv verhalten, finde ich meistens unsicher. Das heißt, wir müssen gucken, wie können wir denen eben auch ermutigen, ist das Dritte, ne? Wie können wir denen Danke sagen? Wie kann ich denen die ermutigen? Wie kann ich denen den Rücken stärken? Ja, und das, was Sie, das Beispiel von Ihrer Amtsleitung, das ist eben eine Rückenstärkung.
Ne? Ja, genau.
In dem Fall.
Ganz genau. Das
oder
findet
kombiniert
man
mit einer Ermutigung und die Person dann rausgeht und sagt, ah, okay, jetzt habe ich das selber besser verstanden und ich kann so weitermachen.
Ja, also letztendlich abzuschließen, damit zu sagen, mir ist das aufgefallen. Sie haben das trotzdem gut hingekriegt. Was haben Sie denn jetzt anders gemacht? Ach, das ist ja interessant. Ja, dann machen Sie gerne weiter so und schauen Sie mal, ob Sie das Ihrer Teamleitung XY noch beigebracht kriegen, weil der kann
genau.
Das auch noch.
Genau, und ich könnte dann vielleicht sagen, und wenn Sie, was wäre denn jetzt für Sie der nächste Schritt? Ne? Also wenn Sie das jetzt noch auf die nächste Stufe heben würden, gerade wenn das jetzt so ein Promoter ist, jemand, der weiterkommen möchte, der wachsen möchte, wo das Bedürfnis ist nach Entwicklung, dann sage ich der Person nicht, was sie jetzt tun soll, sondern wie im Grunde ja wie ein Coach, ne? Ich stelle eine Frage. So, ich sag so, und überlegen Sie doch mal, wenn Sie das jetzt sozusagen, wenn Sie da jetzt die nächste Entwicklungsstufe gehen, was könnte das sein? Und dann brainstormen wir zusammen.
Ja.
Und dann geht die Person raus mit einer Idee, wie ich mich noch weiterentwickeln kann, aber die Idee habe ich im Grunde selber gefunden.
Ja. Das heißt, wir hatten Zuhören. Wir hatten positive Bestärkung. Was ist jetzt das Dritte?
Das Dritte ist Feedforward. Ja? Und Feedforward, da denkt man, ich kenne doch Feedback. Ja, Feedback steckt da aus meiner Sicht mit drin. Aber Feedback ist sozusagen der nächste Schritt. Ich würde immer mit Feedforward starten. Warum? Weil das wesentlich anschlussfähiger ist. Also alle wollen so eine Feedback-Kultur haben. Aber keiner ist bereit, in Skill Feedback geben und Feedback nehmen. Vor allen Dingen Feedback nehmen, das ist das Allerschwierigste. Deswegen würde ich das erst mindestens in Stufe 2 oder Stufe 3 von so einem Projekt, würde ich erst Feedforward auflösen und würde sagen, ja, Feedforward, da steckt irre viel drin in Feedforward im Übrigen. Ne? Also Feedforward ist in der einfachsten Stufe heißt das, ich tue zwei Dinge. Als Mitarbeiter oder Führungskraft. Das erste ist, ich habe eine Liste für mich selber an Dingen, wo ich selber besser werden möchte. Das heißt, ich verankere sozusagen so ein KVP-Denken in jedem einzelnen Mitarbeiter und in der Organisation. Und jede Woche gehe ich mit einem von diesen Themen zu einer beliebigen Person. Ich empfehle immer außerhalb meines eigenen Teams und Bereichs, damit so Verbindungen zwischen Schnittstellen und zwischen Bereichen und zwischen Abteilungen passieren, gehe ich hin und sage, du, ich möchte an der und der Stelle besser werden. Was für einen Tipp kannst du mir geben? So, und dann gibt die Person ein, zwei Tipps. Und das war's. Keine Diskussion, kein Nachhaken, kein langes Gespräch, dann dauert das 5 Minuten.
Einfach nur, ach, interessant, danke, nehme ich mit.
Genau.
Genau.
Und dann das Einzige, was man dann machen könnte, wäre zu sagen, gibt es irgendwas, wo ich dir Feedforward geben könnte?
Ja, cool.
So.
Also einfach
und dann entsteht
da
sozusagen, also was passiert, wenn ich das ich mache das mit zwei Personen jede Woche, kriege ich mindestens 4 gute Tipps, von denen 3 vielleicht sogar umsetzbar sind. Und dann ist aber die Verantwortung liegt bei mir, dass ich das dann auch umsetze. Und dass ich das kontinuierlich tue. Wenn ich das aufs nächste Level hebe, kann ich das natürlich auch nutzen für ganz konkrete Probleme, die ich habe. Es gibt es ja häufig. Ne? Es gibt es bestimmt in einem Amt genauso wie in einer Projektorganisation oder wo auch immer. Man kommt irgendwie an eine Wand, man kommt nicht weiter und das Team versucht alles Mögliche. Und dann ist die Anwendung von Feedforward wäre, ich beschreibe sehr gut, was ich da jetzt für ein Thema habe. Und dann suche ich mir 3 Leute aus völlig anderen Bereichen, die nämlich nichts mit dem Projekt selber zu tun haben, schilder das denen.
Ja.
Und dann, also der Prozess läuft wie folgt. Ich schildere das kurz, dafür muss ich es mir vorher gut überlegt haben. Und dann gebe ich denen 2-3 Minuten Zeit. Dann sitzen die da 2-3 Minuten, überlegen sich Ideen. Und dann stellt jeder seine Ideen vor. Wenn das dann 4 Leute sind, habe ich in der Regel 8 bis 10 Ideen.
Hast du direkt einen ganzen Haufen Ideen.
Und dann sage ich Dankeschön. stelle höchstens Verständnisfrage, gehe wieder weg. Das dauert 10 Minuten.
Ja.
Also das ist deswegen ist Feedforward die Performance-Komponente. Es stimmt natürlich nicht, die anderen sind auch Performance-Komponenten. Nur das ist eine, die sozusagen auch, wenn man jetzt sagt, ich habe aber irgendwie Angst, dass wenn diesen mit diesem ganzen Zuhören und diesem ganzen Wertschätzen, dass es alles so eine Kuschelkultur
passiert
wird.
Zu wenig.
Ja, da passiert doch nicht genügend.
Ja.
Dann sage ich, ja, deswegen gibt es Feedforward als dritte Komponente. Das ist sozusagen die Performance-Komponente. Und da fangen wir erstmal ganz leicht an. Aber keine Angst, ne? Wenn Sie dranbleiben, da bringen wir noch, da bringen wir noch richtig, PS rein.
Genau. Jetzt haben wir beide die Situation, also zum einen ist, glaube ich, die Wirtschaft und insgesamt die Gesellschaft im ziemlichen Umbruch mittlerweile. Also man merkt viele Übergänge. Ich glaube, wir haben auch beide mit Unternehmen zu tun, die ständig in Veränderungsprozessen sind. Also nach der Veränderung ist vor der Veränderung Stabilität. In dem Sinne gibt es ja fast gar nicht mehr. Ne? Und wir sind gestartet mit dem Gedanken, naja, Bindung von Mitarbeitern ist wichtig, Retention ist wichtig. Was würdest du sagen als einzelne Führungskraft? Was ist so eine Phase in so einem Übergangsprozess? Oder was kann ich speziell tun, um meine Mitarbeitenden zu motivieren, zu halten, wenn es halt immer wieder so schwierig ist, wenn immer wieder Veränderung auf Veränderung kommt? Gibt es da so einen besonderen handwerklichen Tipp, den du da für die Zuhörenden parat hättest?
Also ich habe jetzt gerade einen aus einem Coachee von mir, ne? Der hat ein Team und die haben tatsächlich im Augenblick eine total schwierige Situation. Das hat was mit dem Markt zu tun, ne? Die haben Schwierigkeiten und alle im Team, da gab es so ein relativ junges Team und seine Herausforderung war, wie halte ich die Motivation hoch, wo wir jetzt sozusagen gerade fast das Gefühl haben, wir treten auf der Stelle. Und dann hat jeder von denen, das sind alles Projektmanager, die haben alle Projekte und dann haben die sich jetzt gesagt, okay, wir wissen genau, dass wir nicht alle, dass nicht jeder von uns, das sind nur drei Kernmitarbeiter, dass nicht jeder von uns in den nächsten 2 Jahren so ein Projekt zum Erfolg führen wird. Jeder kriegt aber eins, weil das bedeutet, eines von diesen schwierigen Projekten, weil das bedeutet, dass wir alle ganz viel lernen. So hat er das geframed, ne? Also das heißt, indem ich wirklich gucke, dass das Lernen im Vordergrund steht. Also was lernen wir durch die Veränderung? So, das wäre das Erste, was ich super fand an dem, so richtig so Best Practice-mäßig fand. Das Zweite ist, dass er sagt, okay, und was wir machen ist, jeder hat zwar sein Projekt, aber wir nehmen uns vor als Team, dass wir ein Projekt in jedem Fall als Team über die Ziellinie pushen. Das heißt also, ich weiß, da ist zu viel Veränderung und zu viel Challenge, dass alle drei Projekte durchkommen und jeder arbeitet an seinem Projekt und versucht so viel wie möglich zu lernen. Aber wenn wir merken, das Projekt von Peter hat die größte Erfolgswahrscheinlichkeit, da werden Julia und Andreas werden auch helfen, um das nach vorne zu bringen. Also wir schaffen ein Projekt als Team. Und das heißt, das für mich übersetzt ist das, die Teamorientierung immer drin haben. Also das eine ist als Lerneffekt haben und das zweite ist raus aus der Konkurrenzsituation rein in eine synergistische Situation zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, wie man in der kontinuierlichen Veränderung klarkommt. Man supportet sich gegenseitig und man reduziert interne Konkurrenz, was ja so oldschool-mäßig immer sehr beliebt ist, aber total destruktiv. Und damit fördere ich natürlich auch das, was man schon seit Jahren ja immer wieder hochhält, die Agilität, ne? Also die Bereitschaft immer wieder auch, und das wäre vielleicht mein dritter Tipp wäre zu sagen, achtet auf die Art, wie ihr redet. Jedes Jahr aber ist ein Killer, jedes Jahr und ist eine Chance, ne? Also Prinzipien des Impro-Theaters integrieren in den Arbeitsalltag, ne?
Ja.
Schönste Metapher für diese Dinge ist Impro-Theater, ne?
Ach, das ist gerade Wasser auf meine Mühlen, weil ich gerade eine ganz liebe Kollegin, die war auch schon häufiger hier im Podcast zu Gast, die Dorothea Anzinger, ist eine der größten im deutschen Impro-Theater, die habe ich gerade wieder gebucht für unseren
Ehrlich?
Verein.
Ach cool, ja, mega. Ja, ich habe viele Jahre lang
Es mit Impro-Theater-Leuten
im Führungskräftetraining gearbeitet und bei Airbus. Ja. Und es war immer ein so großes Vergnügen. Und es ist einfach so eine tolle Art, weil man kann das Impro-Theater ist eine ganz tolle Metapher für den Führungsalltag.
Ja. Was hast du vielleicht so ein bisschen noch das auf eine persönlichere Ebene bei dir zu bringen? Was hast du für dich selbst am meisten gelernt, so in diesen letzten paar Jahren, wo du dich noch vertieft mit dem Thema auseinandergesetzt hast?
Also das größte Lernfeld für mich ist das Zuhören. Ich hatte, das war eine der letzten Sachen, die ich bei Kellogg's gemacht habe. Da hatten wir so einen Werteprozess und dann wurden wir geschult. Ein Führungsteam wurde geschult und wir saßen alle zusammen nach 2 Tagen Training und haben uns gegenseitig Feedback gegeben in so einem Fishbowl-Modell und jeder 3 positive, 3 kritische Themen. Und von den 10 Leuten haben 8 Leute gesagt, Christian, du kannst nicht zuhören.
Kannst nicht zuhören.
Ja, ich kann nicht zuhören. Mhm. Seitdem, also das war sozusagen der Stempel. Ne? Kann nicht zuhören. Und seitdem ist das für mich die große Challenge. Ne?
Ja.
Und ich habe dann jahrelang eben Trainings gegeben, 7 Wege zur Effektivität, 7 Covey, wo der 5. Weg das Zuhören ist, erst verstehen, dann verstanden werden. Und ich habe immer gedacht, das ist alles zu oberflächlich. So kriegen die Leute das nicht hin. Da wird nur das reflektierende Zuhören wird sehr rauf und runter, das ist auch gut. Aber das Zuhören ist so viel mehr. Und das ist auch in Zukunft noch mein großes Lernfeld. Also ich glaube, ich bin jetzt dabei, sozusagen diesen Prozess, den ich versucht habe, so einfach wie möglich zu machen, aber ich werde ihn jetzt nochmal total auseinandernehmen und Microskills definieren, damit so ein Prozess der Veränderung auch, ja, damit man da sozusagen auch merkt, man muss da kontinuierlich lernen. Das ist wie wenn ich irgendwie anfange, irgendeine Kampfsportart zu machen, ne? Dann weiß man ja, okay, muss diese Gürtel irgendwie hochklettern. Und genauso kann das beim Zuhören und positiver Bestärkung, kann ich auch diese Gürtel hochklettern. Ja. Ne? Das heißt, da habe ich noch ganz viel selber zu lernen.
Da kann ich gut dran anschließen. Ich weiß, mein Einstieg in diese ganze Szene war vor weit über 20 Jahren tatsächlich ein NLP-Practitioner. Und dann gibt's ja die Zugangskanäle. Also was sind so deine Hauptzugangskanäle? Bist du visuell orientiert? Bist du kinästhetisch? Also musst du Dinge anfassen? Oder bist du auditiv orientiert? Und da ist mir aufgefallen damals, auditiv ist überhaupt gar kein bevorzugter Zugangskanal von mir. Also ich habe eher ein Buch gelesen und mir was angeschaut, als mir etwas anzuhören. Und ich weiß, dass ich damals das ganze erste Jahr einfach nur mit Zuhören verbracht habe. Also immer wieder, okay, da raschelt der Baum, da singt ein Vogel, ich höre Wasser plätschern. Also immer wieder diesen Kanal ganz bewusst aufgeschaltet habe, um überhaupt die Wahrnehmungsfähigkeit, diesen Zugangskanal überhaupt hinzubekommen. Und jetzt weiß ich gar nicht, ist das Neigung, ist das Genetik? Man gibt ja auch genetische Anlagen, die man dann mit sich herumbringt, ne? Oder mit sich herumträgt. Aber zum Beispiel Trainings zu machen, ist auch eher eine sendende Haltung. Das ist im Coaching, ist ja eine ganz andere Nummer. Ne? Podcast, wir senden gerade. Gleichzeitig hören wir uns in dem Gespräch auch zu. Mhm. Und vielleicht an der Stelle eine kleine Ergänzung für die Zuhörenden. Es gibt hier tatsächlich eine Podcast-Folge, die hänge ich auch gerne in die Shownotes. Da geht es um die 4 Arten, wie wir zuhören können, nach Otto Scharmer. Also hört ihr das gerne mal an. Da ist von bis alles dabei. Und die letzte und oberste Stufe ist so zuhören, wie Momo das getan hat. Momo aus Michael Ende konnte nämlich so zuhören, dass die Welt sich veränderte. Das ist mein Leitspruch geworden. Ich weiß nicht, ob es klappt.
Da gibt es eine spannende Initiative von meinem Freund Michael Spitzenberger, die heißt Momo hört zu.
Ach, wie
toll. Ein Verein, ja, den kannst du auch mal einladen. Der hat einen Verein gegründet, der heißt Momo hört zu. Und die bauen Zuhörräume und führen Zuhörtrainings durch.
Fantastisch.
Und der macht eine ganz tolle Arbeit, die auch eine hohe mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, weil das natürlich so symbolisch ist, nicht? Wenn man da jetzt auf dem Stephansplatz in München so einen Raum da hingestellt hat, so einen temporären Bau, der dauerhaft stehen darf, und da sitzen Leute und kannst einen Kaffee trinken und es ist jemand, der hört dir zu. Der Wahnsinn. Hört dir 45 Minuten hört dir zu.
Wahnsinn.
Und das ist transformativ, ne? Also.
Ja. Wir haben tatsächlich letztlich auch hier rausgearbeitet im Rahmen einer Demokratieinitiative, dass Zuhören neben Empathie und Kompromissbereitschaft mit fest zum demokratischen Muskel dazugehört.
Ach, cool.
Womit wir wieder bei deinem Fitnesstraining werden.
Was waren die anderen beiden nochmal? Zuhören?
Zuhören, Empathie und Kompromissbereitschaft. Das ist, sind die Grundlagen des demokratischen Muskels.
Ja. Ja, und ich würde sagen, dass letzten Endes sowohl Kompromissbereitschaft als auch Empathie schon auch sehr stark in Zuhören drinstecken. Also,
das ist die Grundlage.
Ich glaube, dass Zuhören eben, die Chinesen sagen, man hört halt nicht nur mit den Ohren zu, sondern mit den Augen. Und auch mit dem Herzen zu, ne? Ja. Also letzten Endes hörst du halt im Grunde ganzheitlich zu. Da gibt es ein Schriftzeichen für im Chinesischen, wo das alles so drinsteckt, ne? Also wo die verschiedenen Arten des Zuhörens im Grunde in einem einzigen Schriftzeichen drinstecken. Und,
fantastisch. Christian, du hast gesagt, 1 Million mehr lächelnde Menschen, richtig?
Genau.
Das ist die Mission.
Das ist die Vision.
Wo kann man dich finden? Was kann man von dir lesen? Wie können die Leute dich erreichen, wenn sie mit dabei sein will bei dieser Reise?
Also einerseits natürlich christiankonrad.org ist meine Seite. Mhm. Ich habe auch einen Podcast. Muss zugeben, dass der ein bisschen eingeschlafen ist, weil ich doch sehr viel zu tun hatte in den letzten Jahren.
Ja, wenn du mit den lächelnden Gesichtern beschäftigt bist, dann ist das kein Wunder.
Ist kein Wunder, ne? So, und da kann man reinhören. Mein Buch Magnetische Unternehmenskultur, habe ich gesagt, ist so ein bisschen die Visitenkarte. Und ansonsten kann man mich über die Webseite kontaktieren, man kann mich anschreiben, man kann mich anrufen. Und ich komme gerne auch in Unternehmen rein, um einfach erstmal zuzuhören. Ne? Um zuzuhören, um hinzugucken. Und wenn jemand sagt, das brauchen wir unbedingt, dann kommen wir relativ schnell, werden wir relativ schnell konkret. Ne? Dann können wir auch klein starten, damit man erstmal, das ist wie so ein Probetraining, ne?
Ja.
Beim Fitnessstudio mache ich meistens einen Workshop mit der Führungsmannschaft. Frau schafft mit dem Führungsteam, um eben festzulegen, um vor allen Dingen auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was das eigentlich auch für eine Wirkung hat. Ja, also dieses betriebswirtschaftliche Sicht auf die Dinge, die hilft dem einen oder der anderen dabei zu erkennen, das ist ja wirklich ein wichtiges Thema.
Ja.
Also wer das Problembewusstsein nicht hat, wird sowieso nicht machen. Meistens ist das Problembewusstsein entweder da, weil eben es tatsächlich schwierig ist, offene Stellen zu besetzen. Oder aber, weil man sagt, ja, wir kommen nicht voran. Performance in der Organisation ist nicht ausreichend ausgeprägt. Das wären so die beiden Zugangswege, ne? Wo man dann sagt, okay, da ist mein Versprechen, wenn es Ihnen gelingt, am Engagement zu arbeiten und das zu steigern, dann werden Sie beides adressieren.
Ja.
Also ein Kunde von mir, die haben innerhalb von 18 Monaten, sind die von einem Net Promoter Score von 6, sagt jetzt erstmal gar nichts, ne? Auf dieser Skala von minus 100 bis plus 100 war die Ausgangslage 6 und sind sie auf 40 gekommen.
Ja.
Und dadurch hat sich die Quantität der Bewerber erhöht und die Stimmung und Energie in der Organisation und damit auch die Produktivität ist spürbar angestiegen. Kann man nachlesen, Zitat des CEOs auf meiner Webseite, ne?
Fantastisch. Und das ist Next Level Leadership pur aus meiner Sicht, zu gucken, was kann ich denn tun? Was kann ich für mich in meiner Selbstführung tun? Welche vermeintlich weichen Eigenschaften kann man da eigentlich nutzen, um am Ende ganz harte Ergebnisse und tolle Resultate rauszukriegen?
Mhm.
Christian, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich glaube, wir werden noch viel hoffentlich von dir sehen und hören. 1 Million lächelnde Gesichter. Das ist die Standortbestimmung. Du bist unterwegs. Mal sehen, wo du in 5 Jahren bist. Vielleicht sprechen wir uns dann nochmal.
Genau, auch wenn dann vielleicht schon bei 500.000 sind. Ne?
Warum auch nicht? Ich danke dir
Warum
sehr.
Nicht?
Alles Gute, viel Erfolg
danke
und
auch.
Ja, bis bald.
Super. Jo, danke, Julia.